Wir wollen uns näher mit Gottes Auftrag an die 12 Apostel, an die 70 Jünger, an Paulus, aber auch an andere und insbesondere auch an uns alle beschäftigen, nämlich den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Bevor wir jetzt in dieses Thema einsteigen, möchte ich beten. Ja, himmlischer Vater, danke, dass wir heute hier versammelt sein dürfen und dass wir uns nicht irgendwie durcheinander bringen lassen und auch die Technik nicht so funktioniert, wie sie sollte, sondern dass wir ja, uns in Erinnerung rufen, dass wir eigentlich das alles gar nicht benötigen würden, um in deiner Nähe zu sein. Und bitte dich von ganzem Herzen, sei du jetzt mit uns, Herr, sei du mit uns und öffne du unsere Ohren und unsere Herzen für das, was du uns mitgeben möchtest und bitte dich auch, dass du auch mich einfach ausrüstet, damit ich das gut vortragen kann. Herr, ich danke dir für das von ganzem Herzen und lobe und preise dich. Amen. Vor Corona gingen wir ja regelmäßig auf die Straße, um Menschen das Evangelium von Gott und das Evangelium zu verkündigen. Und das konnten wir dann eine Zeit lang ja nicht mehr machen. Und das ist jetzt wirklich, Gott sei Dank, ist das vorbei. Und so können wir wieder nun raus auf die Straße gehen. Die nächste Gelegenheit übrigens bietet sich bereits diesen Mittwoch, am 7. Juni um 14 Uhr hier. Von hier aus werden, also zumindest Philomena und ich, wieder auf die Straße gehen. Und wir wollen uns nun näher anschauen, was die Bibel über das auf die Straße gehen, zu den Menschen gehen, berichtet. In Lukas Kapitel 9, in den Versen 1 bis 3, lesen wir, wie Jesus seine 12... Ah, super. Danke, Ruben. Wie Jesus seine 12 Jünger aussendet, was er ihnen mit auf den Weg gegeben hat. Er rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts auf den Weg, weder Stäbe noch Tasche, weder Brot noch Geld, auch soll einer nicht zwei Hemden haben. Das ist ein wunderschöner Text, oder? Und wenn wir uns dagegen aufmachen und eine Reise tun, die Sommerferien stehen ja vielleicht für viele wieder an, so brauchen viele von uns eine Checkliste, wo alles draufsteht, was wir mitnehmen sollen, damit wir ja nichts vergessen. Und diese Liste ist meistens ziemlich lang. Pass oder ID, das Flugticket, wenn es mit dem Flieger irgendwo hin in die Ferne geht. So, heute scheint ein bisschen der Wurm drin zu sein, aber jetzt geht es wieder. Eben, sonst ist dann die Reise, wenn man das alles vergessen hat, bereits am Flughafen zu Ende, bevor sie eigentlich richtig begonnen hat. Dann kommen verschiedene Kleidungsstücke, Schuhe, alles fürs Badezimmer und vielleicht noch Reiselektüre und weiß ich was noch alles. Kommen da noch dazu. Die Jünger dagegen, die benötigten für ihre Reise wahrlich keine Checkliste. Denn sie sind gerade so gegangen, wie sie waren, so wie wir jetzt sind, könnten wir uns eigentlich auf diese Reise machen, wie das die Jünger gemacht haben. Und bevor Jesus seinen Jüngern sagt, was sie auf ihre Reise nicht mitnehmen sollen, wird uns gesagt, was er ihnen mit auf den Weg gibt, nämlich Kraft und Vollmacht. Jesus fordert sie quasi zur Einfachheit auf. Er will, dass die Jünger mit leichtem Gepäck unterwegs sind. Also eigentlich sind sie ja völlig ohne Gepäck sogar unterwegs. Und das ist etwas, das mehr und mehr im Trend ist. Vielleicht nicht beim Reisen, aber viele zu Hause gibt es viele, die immer mit weniger materiellen Dingen auskommen wollen und so minimalistisch leben wollen, damit sie den Kopf quasi frei haben für die wichtigen Dinge im Leben und das, was ihnen zumindest wichtig erscheint. Aber Jesus schafft auch die Voraussetzung dafür, dass sie nicht einfach so losziehen können, sondern dass er sie eben mit dem Wichtigsten ausrüstet. Und so gehen die Jünger eben nicht einfach so ins Blaue hinaus, sondern sie sind mit Jesus, Jesu Vollmacht ausgestattet. Und deswegen spielt es auch überhaupt keine Rolle, dass sie weder ausgebildete Theologen sind, noch irgendwelche teure Rhetorikkurse, die es damals wahrscheinlich eh noch nicht gab, besucht haben, sondern er stattet sie mit Vollmacht aus, obwohl sie noch längst nicht alles von ihm verstanden haben, wie uns ja die Bibel auch immer wieder berichtet. Wenn Jesus also seine Jünger ausschickt, dann wohl damit, dass sie im aktiven Tun das vertiefen, was sie bereits von ihm gehört haben, also Learning by Doing sozusagen. Und mit Vollmacht sendet Jesus seine Jünger aus, ohne dass sie eben schon alles können und alles wissen von ihm und alles verstanden haben. Und Jesus schickt seine Jünger immer zu zweit auf den Weg. Keiner von ihnen muss alleine gehen. Und wer oft unterwegs ist, gerade in fremden Ländern, im Ausland, weiß, dass es gut ist, wenn man einen Weggefährten hat. Auf diese Art und Weise zu den Menschen zu gehen, haben die Jünger dann verschiedene Erfahrungen gemacht. Sie konnten erleben, was es heißt und wie schön es ist, eingeladen und angenommen zu werden. Umgekehrt haben sie aber auch erlebt, dass sie schief angeschaut und zurückgewiesen wurden, haben auch harte Worte gehört und sind sogar aus Häusern und Städten vertrieben worden auf ihrer Reise. Mit Ausnahme von Johannes berichten alle drei übrigen Evangelien von der Aussendung der Jünger. Und für diese Aussendung gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe. Erstens nähert sich die Dienstzeit von Jesus in Galiläa seinem Ende und er drängt darauf, dass alle galiläischen Dörfer und Städte mit der frohen Botschaft erreicht werden. Und zweitens sollen die unerfahrenen Apostel noch unter seiner Anleitung praktische Erfahrungen sammeln. Und drittens, also last but not least, wahrscheinlich das Wichtigste, soll das ganze Volk Gottes geistlich gesehen gesammelt werden und unter einem Hirten vereint werden. Deshalb gebot Jesus seinen Jüngern auch, dass sie nicht auf die Straßen zu den Heiden gehen sollten und keine Städte der Samariter betreten sollten. Vielmehr sollten sie zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gehen. Diese Formulierung finden wir schon in Jeremia 50 und im Vers 6 und in Hesekiel 34. In Jeremia 50,6 steht: Mein Volk war wie verlorene Schafe. Ihre Hirten haben sie auf Abwege geleitet, auf den Bergen sie irregeführt. Sie gingen von Berg zu Hügel, haben ihren Ruheplatz vergessen. Und in Hesekiel 34, in Versen 5 und 6 lesen wir: Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren, und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden, und haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher, und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut, und niemand ist da, der nach ihnen fragt, und niemand, der sie sucht. Das sind ziemlich harte Worte, die Hesekiel da aufs Herz bekommen hat von Gott, aber die eben zugetroffen haben damals und teilweise ja heute noch. Und wir wissen ja, dass eben Jesus der gute Hirte ist, der den Verirrten, vielleicht oft Verwirrten, den Weg zeigt und seiner Herde vorangeht. Und von ihm und seinem Reich sollen die Jünger den Israeliten berichten. Später berichtet uns die Bibel dann auch von der Aussendung der 70 Jünger. So lesen wir in Lukas 10, den Versen 1 bis 3, folgendes. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Jesus lässt die Jünger auch hier paarweise ausziehen und auch hier soll niemand alleine losgehen. Umso mehr, als er ja selbst sagt, dass sie wie Lämmer unter die Wölfe geschickt würden. Schon Salomo gab uns gut 900 Jahre früher den Ratschlag, besser zu zweit zu sein, nämlich im Buch Prediger, wo er schreibt, es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe, denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Und Jesus spricht auch die Ernte an, im Lukas-Text, die groß sei. Und in der Bibel wird dieses Wort Ernte zweifach unterschiedlich verwendet. Einmal ist die Ernte das Gericht Gottes, zum anderen aber auch Gottes Ertrag quasi im positiven Sinn. Und hier passt offensichtlich nur die zweite Bedeutung. Jesus sieht, dass jetzt viele ins Reich Gottes gebracht werden können, dass es eben Erntezeit ist. Er sieht aber auch, dass nur wenige Arbeiter da sind. Das heißt, Menschen, die bereit sind, andere Menschen für Gott zu gewinnen. Heute würde man da wahrscheinlich vom Fachkräftemangel sprechen, so wie das heute ja offenbar überall der Fall zu sein scheint. Der Einsatz für Gott ist eben kein Spaziergang, sondern, wie Jesus ja selbst sagt, ein Gang mitten unter die Wölfe. Paulus, der ja selbst ausgesandt ist, um den Heiden das Evangelium zu verkündigen und um dessen Willen er viel Schlimmes durchmachen musste, schreibt im 1. Korinther, Kapitel 15, im Vers 58, als Ermunterung für die Korinther, aber auch für uns. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wie soll nun der Mangel an Arbeiten gelöst werden? Jesus sagt den Jüngern ja nicht, dass sie ein Stelleninserat aufgeben sollen, um damit Arbeiter für die Ernte zu finden, sondern er fordert sie auf, den Herrn der Ernte im Gebet darum zu bitten, dass er Arbeiter schicken möge. Sendet Gott keine Arbeiter, so wird jede Arbeit misslingen. Fehlen Mitarbeiter, dann hilft nur das Gebet. Das ist die erste Aufgabe der Jünger. Die zweite steht dann im Vers 3, geht hin. Das ist eine Aufforderung, die bis heute für uns alle gültig ist. Geht hin. Das steht übrigens auch so im berühmten Missionsbefehl, ganz am Schluss des Matthäus-Evangeliums, im Kapitel 28, in Vers 19, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. ist der Grundauftrag Gottes, zu dem jeder Christ und jede Christin berufen ist. Es soll Zentrum und Ziel unseres Lebens sein, aber natürlich ohne Zwang und Pflichtgefühl, ich muss, sonst funktioniert das bestimmt nicht. Sondern vielmehr aus einem dankbaren Herzen heraus für das, was Gott uns schon geschenkt hat und was wir eben an andere weitergeben möchten oder davon zu wissen, was Gott einem eigentlich schenken möchte. Gott hat uns für die Mission, das Ausgesendetsein, ausgestattet mit seinem Wort und seinem Heiligen Geist, der uns beisteht und uns mit den Gaben befähigt, die wir benötigen. Mit seiner Hilfe und unter seinem Schutz können wir getrost mitten unter die Wölfe gehen als Lämmer. Wenn wir nun also das Evangelium verkündigen wollen, wie sollen wir da vorgehen? Was sollen wir den Menschen erzählen? Worauf kommt es wirklich an? Gemäß Wayne Grudem, der eine bekannte Einführung in die systematische Theologie geschrieben hat, und ich habe ihn, glaube ich, schon mehrfach zitiert, sind es drei Elemente, die zwingend dazugehören. Erstens ist es eine Erklärung zu den Heilstatsachen, wie er das nennt. Jeder, der zu Jesus kommt, um durch ihn errettet zu werden, muss zumindest ein Grundverständnis davon haben, wer Jesus überhaupt ist und wie er unserem Bedürfnis nach Errettung begegnet. Ich muss ja zu meiner Schande immer und immer wieder gestehen, dass ich vor meiner Bekehrung praktisch nichts von Jesus gewusst habe, außer dass er zu Weihnachten in eine Krippe auf die Welt gekommen ist, und insbesondere die Bedeutung des Kreuzes, ich traue mich das fast nicht zu sagen, aber es war ja eigentlich einfach so, das war mir gänzlich unbekannt, die Bedeutung von Ostern, von Karfreitag und von Ostern war mir völlig unbekannt. Ich gehe aber davon aus, dass ich da nicht der Einzige bin, sondern dass es da draußen sehr viele Menschen gibt, denen es gleich geht, wie es mir damals gegangen ist und die eben auch sehr wenig, erschreckend wenig wissen. Deshalb muss eine Erklärung der Heilstatsachen gemäß Grudem zumindest die folgenden drei Bestandteile beinhalten. Erstens, dass wir verstehen, dass alle Menschen gesündigt haben, das steht im Römer 3,23, und dass die Strafe für unsere Sünden eigentlich der Tod ist, das steht auch im Römerbrief 6,23. Und drittens, dass Jesus Christus am Kreuz starb, um für unsere Sünden zu bezahlen, um unsere Strafe auf sich zu nehmen. Auch da steht im Römerbrief in 5,8. Das ist das erste Element, diese Erklärung der Heilstatsachen, die für uns ja jetzt natürlich selbstverständlich sind, aber wenn man auf die Straße geht, ist das überhaupt nicht eben so. Also wenn jemand mir begegnet wäre damals, dann wäre ganz neu gewesen für mich. Doch eben dieses Verständnis für diese Heilstatsachen reicht eigentlich noch nicht aus, damit ein Mensch gerettet wird. Es muss auch eine Einladung zu einer persönlichen Antwort seitens der Person, die für ihre Sünden Buße tun will, ausgesprochen werden. Das ist das zweite Element der Verkündigung des Evangeliums gemäß Grudem. Eine Einladung, Jesu in Buße und Glauben zu antworten, persönlich zu antworten. Eine solche Einladung von seitens von Jesus kommt beispielsweise in diesen Worten sehr schön zum Ausdruck in Matthäus Kapitel 11, in den Versen 28 bis 30, wo Jesus sagt, das sind ja sehr bekannte Worte, Verse: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist ja genau das, was viele Menschen sich dann auch sehen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und es ist auch wichtig, verständlich zu machen, dass es nicht einfach Worte sind, die von einem Religionsführer da 2000 Jahre in der Vergangenheit ausgesprochen wurden, sondern dass jeder, der das zum ersten Mal hört, dass jeder, der noch nicht Christ ist, versteht, dass diese Worte gerade in dem Augenblick heute jetzt zu ihm gesprochen werden, als eine Einladung, ganz persönlich an ihn. Kommt zu mir, alle, jeder Einzelne ist da angesprochen. Und so wie Jesus in Offenbarung 3 zur Gemeinde in Sardes spricht, das ist diese lauwarme Gemeinde, wo wir uns die Situation bildlich gut vorstellen können. Wir lesen dort: Siehe, ich stehe vor der Tür. Er steht vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich hinein zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wenn wir zu Jesus Christus kommen, ihm also die Tür aufmachen, das Klopfen gehört haben, es ernst genommen haben, damit er uns und ihm vertrauen, damit er uns von unserer Sünde retten möge, müssten wir dieser in echter Buße entsagen. Doch was wird denjenigen verheißen, die jetzt zu Jesus Christus kommen, die jetzt diese beiden ersten Elemente gehört haben und auch verstanden haben? Es ist die Verheißung der Vergebung der Sünden und das ewige Leben und die Verheißung des ewigen Lebens. Dies ist das dritte Element bei der Verkündigung des Evangeliums. Mit der Verheißung der Vergebung und des ewigen Lebens sollte eine Gewissheit verbunden sein, dass Jesus Christus alle aufnehmen wird, die in aufrichtiger Buße und Glaube zu ihm kommen und das Heil bei ihm suchen. In Johannes 6, 37 steht diese Verheißung: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wozu sollen wir also eigentlich auf die Straße gehen, uns aussenden lassen und das Evangelium verkündigen? Also falls diese Frage bis jetzt noch nicht beantwortet ist, gibt sie uns Paulus in Römer 10 im Vers 14. Die Antwort ist allerdings selbst als Frage formuliert, allerdings als, so wie ich das verstehe, als rhetorische Frage eigentlich. Er schreibt nämlich: Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Das war bei mir auch so. Ich habe zwar schon eben etwas gehört, aber also nichts Tiefgründiges. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Welchen Nutzen hat eine Lösung, die den Heiden und den Juden angeboten wird, wenn sie gar nichts davon hören? Hier haben wir die Grundlage eigentlich jeder christlichen Missionstätigkeit, eben auch auf die Straße zu gehen. Im zweiten Teil des Verses erwähnt Paulus die schlichte Tatsache, dass die Menschen, und hier im Kontext von Kapitel 10 im Römerbrief geht es um Israel, ohne Verkündiger auch nichts hören können. Das ist schon eine schlichte Tatsache. Ja. Aber es ist halt so. Im darauffolgenden Vers 15 stellt er dann wiederum eine rhetorische Frage, also so wie ich das zumindest verstehe: Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Und Gott ist derjenige, der aussendet. Wir sind die, die gesandt sind. Und schließlich im Vers 17 Dennoch kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Glaube kommt aus dem Hören und aus dem Wort. Das ist die Grundlage christlicher, evangelischer Lehre. Im Hören auf das Wort von Jesus Christus, von Gott, fällt die Entscheidung über Glaube oder Unglaube eines Menschen. Und die Evangelisation, das Verbreiten von Gottes Wort, ist also entscheidend, dass Menschen zum Glauben finden. Denn ohne den Ruf des Evangeliums könnten wir nicht errettet werden. Und das war bei mir genauso, oder? Also wir haben verschiedene Leute das Evangelium erklärt, Skizzen gemacht mit dem Kreuz und bis ich das dann auch, der kleine Matthias, das verstanden hat. Und man muss nicht nur mit den Ohren hören, sondern eben mit einem offenen Herzen, das einem von Gott geschenkt wird. Genau, damit einem die Wahrheit Gottes gezeigt werden kann. Und sich aussenden lassen heißt übrigens nicht nur auf die Straße zu gehen und auf der Bahnhofstraße in Zürich am Samstagnachmittag auf einen Stuhl zu steigen und die Menschen mit lauter Stimme zur Buße und Umkehr zu bewegen. Ich bewundere oder habe großen Respekt vor diesen wenigen, die das tun. Ich weiß nicht, ob das selbst mal erlebt hat. Es gibt also einen, der ziemlich bekannt ist, der genau das macht, mit lauter Stimme auf der Bahnhofstraße. Und zwar nicht irgendwie um 3 Uhr nachmittags oder um 3 Uhr am Morgen, sondern dann, wenn die Rappel voll ist. Und das braucht Mut. Wir können uns auch in unserem Alltag, oder sollen uns sogar auch in unserem Alltag aussenden lassen und Verkündiger des Evangeliums werden. In Gesprächen mit Arbeitskollegen, Nachbarn oder beim Einkaufen, es gibt ja unzählige Möglichkeiten oder besser gesagt Gelegenheiten, um genau das zu tun. Und ich weiß auch, dass viele von euch genau das machen. Auf die Straße zu gehen und unbekannte Menschen anzusprechen, ist jetzt sicher nicht jedermanns Sache, aber wie alles im Leben ist das auch eine Frage der Übung. Und im Übrigen dürfen wir getrost sein, dass wir wie die Jünger nicht allein, sondern zu zweit ja unterwegs sind und dass Gott seine schützende Hand über uns hält. Zudem gilt bei Gott der Grundsatz, er beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Und zur Verbreitung der guten Botschaft sind wir nun alle berufen. So verstehe ich das zumindest. Und die Bibel ist voll von Männern und Frauen, die Gott berufen hat, die sich aber zumindest anfänglich, also teilweise heftig, gegen ihre Berufung gewehrt haben. Gideon ist so ein Beispiel. Das bekannteste ist aber sicherlich Mose, dem der Herr erschienen ist und ihn beauftragt hat, zum Volk Israel zu sprechen. Was jetzt sicher keine leichte Aufgabe ist. Und Mose war entsprechend auch gar nicht begeistert und antwortete dem Herrn Folgendes. Mose aber sprach zum Herrn: Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Mit der Antwort von Gott an Mose möchte ich ja eigentlich schließen für heute und soll uns eine Ermutigung sein, die gute Botschaft getrost an andere weiterzugeben und nicht verzagt zu sein. Das ist die Antwort von Gott zu Mose, der sich da gegen seine Berufung gewehrt hat. Da sprach der Herr zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? So geh nun hin, steht es auch wieder, so geh nun hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Amen.